Wir sind wieder bei der Plattform. Mein Name ist Heinrich Adamo und mein Gast ist Herr Dr. Andrea Fadani. Das Brotmuseum Ulm wurde im Jahre 1955 gegründet und im Jahre 2000 in Museum der Brotkultur umbenannt. Es widmet sich der Geschichte und den Hintergründen des Brotes. Ja, mein Gast ist Herr Dr. Fadani. Sie sind der Leiter des Museums der Brotkultur. Wie sind Sie dazu gekommen?
Ich bin vor 10 Jahren hier nach Ulm gekommen, habe mich im Studium mit Landwirtschaft auseinandergesetzt, aber sehr speziell. Ich bin ins Ausland gegangen, habe 2 Jahre in Afrika gearbeitet, in Asien, bin Spezialist für Welternährungsfragen und bin dann hier als Verantwortlicher für das Museum der Brotkultur, aber eben für die Stiftung, die dieses Museum trägt, von dem Stifter, Herrn Dr. Eiselen, hierher nach Ulm geholt worden. Und er hat gesagt, ich sollte das sein Lebenswerk weiterführen.
Haben Sie da auch politischen Einfluss mit dem Brotmuseum, also gerade auf ernährungswissenschaftliche Fragen? Von dem Interesse, von dem her Sie herkommen?
Wenn man die Ausstellung bei uns im Haus sieht, unsere Dauerausstellung, die beschäftigt sich zwar mit der Technikgeschichte, mit der Kulturgeschichte, aber die Ausstellung endet mit einer Weltbevölkerungsuhr. Einer Uhr, die uns zeigt, dass pro Sekunde auf unserem Planeten 2 Menschen netto dazukommen. Die steht im Moment bei uns hier im Salzstadel auf 6,8 Milliarden Menschen. Und das heißt, in einem Jahr kommen knapp 80 Millionen Menschen dazu. Das heißt, bis ins Jahr 2050 erwarten wir 9 Milliarden Menschen auf unserem Planeten. Und das ist natürlich die Frage, gibt es genügend Brot für die alle, die dann auf diesem Planeten leben werden?
Ist das die Aufgabe von der Politik oder von wem ist es die Aufgabe, sich um diese zu kümmern? Und klar, wir Menschen hier im reichen Land Deutschland, wir haben natürlich eine Verantwortung, aber was können wir denn groß machen? Ich meine, welche Institution, welche Stiftung gibt es denn da?
Also
hinter dem Brotmuseum ist natürlich.
Also die Frage ist natürlich, können wir als Einzelne was machen? Das ist natürlich immer wieder die große Schwierigkeit. Aber es zeigt sich in den letzten 60 Jahren, seitdem wir in einem freien Land leben, geht es hier um bürgerschaftliche Engagement. Wir haben die Kirchen, die jedes Jahr einmal aufrufen, den Hunger in der Welt zu bekämpfen. Wir haben Organisationen, die völlig frei sind, wie Terre des Hommes oder die Welthungerhilfe, die auch hier sehr engagiert draußen in der weiten Welt versuchen, mit Projekten den Hunger zu bekämpfen, zu beseitigen, hier Ansätze zu liefern, wie Menschen sich selbst helfen können. Und es geht sozusagen um uns, auch die Frage zu stellen, können wir da einfach zugucken? Ist uns das egal? Oder müssen wir sozusagen auch unsere Stimme jedes Mal danach wieder nachfragen, was tragen wir selbst dazu bei, auch mit unserem eigenen Verhalten? Also wenn wir sehen, wir wollen möglichst preiswerte Nahrungsmittel haben, die sollen möglichst global gehandelt werden, damit wir auch wenig dafür zahlen, damit wir andere Dinge uns leisten können. Aber was machen wir sozusagen in anderen Teilen der Welt kaputt mit unserem Konsumverhalten?
Gibt es hier noch andere Verweise auf den Hunger, also im Brotmuseum jetzt?
Ja, es geht vor allem in unserem 2. Stock, der Mensch und das Brot, geht es um die Frage, wie wir eigentlich in fast 10.000 Jahre Zivilisationsgeschichte permanent, jedenfalls unsere Vorfahren, permanent damit gerungen haben, wie können wir diesen sozusagen mit dem Hunger leben. Einmal war es eher sozusagen das Schicksal, was man ertragen musste, eine Strafe Gottes. Es geht dann aber vor allem dann der Scheidepunkt ist die Französische Revolution, nicht der Sturm auf die Bastille, sondern ein Marsch von Frauen von Paris nach Versailles im Jahre 1789, um den König und sein Brot von Versailles nach Paris zu holen. Das ist der Beginn der Revolution in der Form, dass man dann auch wirklich dann das Gesellschaftssystem umbauen will. Man findet sich nicht mehr mit dieser Situation ab. Und das ist dieser Wendepunkt. Danach wird es natürlich noch mal grausamer, wenn man dann in die Geschichte des Hungers hineinschaut. Aber im Grunde genommen, der Mensch sagt, das ist keine Gottesfrage oder keine Strafe mehr Gottes, sondern es geht wirklich hier um den nächsten Schritt. Wie können wir eine Welt frei von Hunger schaffen?
Wie viele Besucher hat denn das Brotmuseum?
Wir haben im Jahr knapp 35.000 Besucher. Das ist für ein Themenmuseum unserer Art eine Menge Besucher, relativ gut besucht.
Ja, was für ein Interesse könnte denn ein Besucher am Brotmuseum haben?
Die meisten Besucher kommen, weil sie eher sich fragen, was kann man denn in so einem Museum sehen? Der Name Brotmuseum, der hier gerne liebevoll in Ulm verwendet wird für das Museum der Brotkultur, das ist natürlich ein Trugschluss. Wir haben kein Stück echtes Brot bei uns im Haus, man kann auch kein Brot kaufen, aber die meisten fragen sich, was kann ich denn da sehen?
Als Schüler gibt es denn oft viele Schülergruppen, die kommen?
Wir haben im Jahr fast 700 geführte Gruppen. Davon ist ein Drittel junge Besucher. Von unseren 35.000 Besuchern können wir sagen, ein Drittel sind junge Besucher, ein Drittel sind eher die Seniorengruppen und ein Drittel teilt sich so auf, internationale Besucher, Spezialbesucher, dann Familien mit Kindern auch, die gerne ins Haus kommen. Das ist sozusagen unser Klientel.
Es gibt ja bestimmt ein Ziel, was das Museum der Brotkultur vermitteln möchte. Was möchte denn den Besuchern beigebracht oder mitgebracht werden, auf den Weg gebracht werden?
Also Museen haben ja immer eine Ausrichtung, dass sie versuchen, den Blick zu schärfen. Unser Blick, unsere Zielrichtung ist, den Blick zu schärfen auf die Nahrung. Wir leben seit 60 Jahren hier in Westeuropa in einer Sicherheit, dass es genügend Nahrung gibt. Wir haben eher die Qual heute im 21. Jahrhundert. Die Supermärkte sind voll und eher, wie zügel ich meinen Hunger, wie esse ich möglicherweise nicht zu viel, wie passe ich in die richtige Kleidung, also merkwürdiges Verhalten. Unsere Vorfahren haben so nie denken können, aber Nahrung ist eben etwas, was ein universelles Menschenrecht ist. Wir haben politische, weltpolitische Ziele und die heißt, jeder sollte frei von Hunger sein, damit er sich entwickeln kann. Und da soll natürlich der Blick bei den Einzelnen geschärft werden, wenn sie durchs Haus gehen, zu sagen, ja, wir haben es geschafft in unserer Welt, in unserer entwickelten Welt, den Hunger, diese Hungerstrecke zu verlassen. Wir wissen aus dem Mittelalter, jede Generation, alle 25 Jahre gab es mindestens eine Hungersnot, wo die Leute wirklich gemerkt haben, was passiert, wenn kein Brot mehr da ist, wenn nicht genügend Nahrung da ist. Diese Erfahrung haben wir glücklicherweise verloren, aber es gibt knapp eine Milliarde Menschen auf diesem Planeten, die morgens hungrig aufstehen und abends hungrig zu Bett gehen. Und das ist natürlich eine Riesenverantwortung, die wir als Gesamtmenschheit tragen. Deswegen Blick schärfen auf Nahrung ist etwas, was nicht selbstverständlich ist auf unserem Planeten.
Was für andere Ziele gibt es noch im Museum der Brotkultur?
Wir haben natürlich den Auftrag, die Bedeutung des Brotes in seiner in den vielfältigen Bereichen, Technikgeschichte, Kulturgeschichte, Sozialgeschichte, den möglichst in großer Bandbreite zu untersuchen, hier möglichst alles zu sammeln, was zu diesem Thema gehört. Wir haben eine Sammlung von fast 20.000 Objekten bei uns im Haus, dazu eine Bibliothek mit mehr als 7.000 Bänden, die sich alle um dieses Thema Brot, Ernährung, Hunger kümmern und eben die versuchen, Fragen darauf zu beantworten, in welcher Zeit, welche Besonderheit das Brot gehabt hat, was es da für Brauchtums Dinge darum gegeben hat und wie wir heute mit dem Brot auch umgehen.
Also ist das Brot nur ein Symbol?
Das Brot ist ein Symbol. Brot steht für Nahrung ganz allgemein. Auch unsere Sammlung ist nicht allein auf Brot geeicht. Das heißt, es muss immer irgendwas mit Brot zu tun haben. Wir haben auch hochkarätige Stücke aus Lateinamerika, die sich mit der präkolumbianischen Zeit, also der Zeit vor Kolumbus, auseinandersetzen und da zeigen, dass es genauso eine Götterwelt um die Nahrung, dort um den Mais, gibt, wie es eben bei uns die christlichen Werte sehr stark mit der Bedeutung des Brotes zu tun haben und hier eben auch die sozusagen dieser Vergleich einen hohen Sammlungswert für uns haben.
Hat Brot heute eigentlich noch überhaupt, also hier in Deutschland jetzt auch, noch überhaupt Bedeutung?
Also wenn wir den Statistiken glauben, dann sind 86 Kilogramm Brot, die wir pro Kopf im Jahr essen. Das sind 4 Scheiben Brot und ein Kleingebäck pro Tag, wenn man sich das vorstellt. Brot war die Grundlage in Deutschland seit mehr als 1000 Jahren unsere Vorfahren, jedenfalls auch da, wenn wir den Statistiken glauben, haben im Jahr statt 86 Kilogramm bis zu 300 Kilogramm Brot gegessen. Das heißt, pro Tag fast ein Kilogramm Brot. Das müsste man sich mal als Selbstversuch überlegen. Einen großen Laib Brot, ein Kilogramm, versuchen an einem Tag zu verdrücken. Man merkt dann, wie schwer der im Magen liegt. Aber ich glaube, heute haben wir natürlich, unsere Bedürfnisse gehen in eine andere Richtung. Wir wollen das Richtige auf dem Brot drauf haben oder sozusagen die richtigen Sachen zum Brot haben. Das ist eher da, wo wir hingucken. Aber Brot macht satt und Brot hat auch einen relativ guten Nährwert. Mal abgesehen davon, dass es wenig Brotskandale gibt, wenn wir zum Fleisch oder zu anderen Sachen gucken.
Ja gut, aber Brot hatte bestimmt für unsere Vorfahren eine komplett andere Bedeutung. Also es war wahrscheinlich, hatte ein Monopol quasi im Vergleich zu den ganzen Nahrungsmitteln, die wir heute haben.
Ja, die Ernährung war früher viel einseitiger, als wie wir sie heute gestalten können. Heute haben wir neben dem Brot, können wir auswählen Kartoffeln, Reis. Wir haben sozusagen Grundnahrungsmittel, die uns das Leben ein bisschen vielfältiger gestalten. In einer Region wie Ulm gab es Brot vor 400 Jahren oder es gab Brot, es gab kein Reis, keine Kartoffeln, vielleicht gab es mal einen Getreidebrei, aber auch das, was wir heute besonders schätzen, Nudeln, auch in dieser Form, Marco Polo hat die ja angeblich von China mitgebracht, aber alles das war sozusagen, ist die moderne Zeit und die Zeit vor 400 Jahren hier in der freien Reichsstadt Ulm, die sah eher etwas dürftiger aus, was die Ernährung betrifft.
Gibt es im Brotmuseum oder im Museum der Brotkultur dennoch auch zu Reis und Kartoffeln und zu Nudeln auch Verweise, Hinweise?
Nein, wir haben vor 5 Jahren unsere Dauerausstellung umgebaut. Früher haben wir uns auch sehr stark mit anderen Grundnahrungsmitteln auseinandergesetzt, aber wir haben alles zugeschnitten aufs Brot. Wir wollten sozusagen, dass der Besucher, wenn er rausgeht, möglichst diesen Blick auf das Brot fokussiert hat. Es gibt natürlich viel auch über Reis und Mais und Kartoffeln zu sagen, aber wir wollen die kurze Zeit, die wir unsere Besucher binden können, die wollen wir natürlich nutzen und sie mit diesem Thema möglichst in großer Berührung bringen.
Zur Dauerausstellung, was kann man denn dort sehen?
In der Dauerausstellung des Museums der Brotkultur haben wir unsere hochkarätigen Stücke in 2 Stockwerken aufgebaut. Wir sind ja im Ulmer Salzstadel, so ähnlich wie Radio Free FM im Büchsenstadel. 2 Gebäude, die vor dem 30-jährigen Krieg gebaut wurden. Historische Gebäude der Freien Reichsstadt Ulm, die einen besonderen Charme haben. Und wir sind auf 2 Stockwerken, im 1. und 2. Stockwerk, mit unserer Dauerausstellung. Das sind knapp 800 Quadratmeter, die wir bespielen. Und das 1. Stockwerk heißt Aus Korn wird Brot. Und da erzählen wir ein bisschen die Technikgeschichte, versuchen so die einzelnen Teile, die eigentlich alle zusammengehören, von der Landwirtschaft über die Mühle, über das Verarbeiten des Getreides bis hin zum Brotbacken, Brotverkauf, die Standesvertretung der Bäcker, die Zünfte und Innungen bis hin zum Brotverzehr, alles relativ verständlich zu erklären, was für die Herstellung von Brot seit 6000 Jahren eigentlich wichtig ist.
Und neben der Technik noch weitere Elemente der Dauerausstellung?
Wir haben dieses 1. Stockwerk, Aus Korn wird Brot, da arbeiten wir eben mit dieser Frage, was ist da wichtig? Und wir zeigen hochkarätige Stücke aus dem alten Ägypten, also Grabbeigaben, die uns schon die Bedeutung im alten Ägypten als erste Hochkultur des Brotes zeigen, bis hin zu hochkarätigen Gemälden von Niederländern wie Pieter Bruegel dem Jüngeren oder deutschen Malern Erich Heckel, ein Vertreter des Expressionismus, der uns einen Pflüger in südlicher Hemisphäre zeigt, Pechstein, der uns Kornhocken zeigt. Also das Brot spielt eine Rolle. Der 2. Stock dagegen, der beschäftigt sich mit dem Menschen und dem Brot, das Verhältnis zwischen den Menschen, und da wird einmal diese religiöse Frage geklärt. Brot hat sozusagen nicht nur einen technischen Aspekt, dass wir es herstellen können, dass wir es metrisieren können, dass wir es handhaben können, die Brotherstellung, sondern hat einmal den religiösen Aspekt in der christlichen Religion, aber auch schon in der jüdischen Religion, eine ganz spezielle Verankerung im Sabbatmahl, im Abendmahl, aber auch im Islam haben wir eine starke Bedeutung des Brotes als eine Gabe an Hungrige. Das zweite Stockwerk ist dann vor allem der Frage gewidmet, was passiert, wenn Brot fehlt, und das nennen wir ganz allgemein Hunger, wenn Brot nicht da ist, jedenfalls dauerhaft nicht da ist, und gehen durch verschiedene Epochen vom alten Ägypten bis hin in die Moderne, bis ins 20. Jahrhundert, wo die größten Hungersnöte stattfinden, teilweise vom Menschen gemacht, und zeigen hier auch an historischen Belegen, was die Bedeutung dieses Brotes ausmacht.
Und neben der Dauerausstellung, Ausstellungen, die ständig wechseln, immer abgelöst werden, was ist denn so die aktuelle, oder was gab es denn so für Ausstellungen, die zurzeit da waren?
Wir haben dieses Jahr ganz unterschiedliche Ausstellungen. Wir haben im Erdgeschoss des Salzstadels, den benutzen wir als Wechselausstellungsraum, haben wir am Anfang des Jahres eine Ausstellung, die sich mit politischen Plakaten aus der Weimarer Republik, vor allem bis hin in den Nationalsozialismus, mit der Frage, wer sorgt für Arbeit, wer sorgt für Brot, auseinandergesetzt. Wir haben eine sehr hochkarätige Plakatsammlung, die dieses Thema bearbeitet, und haben dann im Moment eine Ausstellung, die sich mit der Frage Urgetreide, Dinkel, Emma, Einkorn, mit der Frage auseinandersetzt, was ist so hip an diesen Getreidearten, warum sind die in aller Munde, obwohl relativ wenig Anbaufläche von diesen drei Getreidesorten im Moment wirklich existiert. Also die Produktion ist relativ niedrig, aber sie haben eine hohe Bedeutung, und wir versuchen zu erklären, dass vor allem über die 68er Ökobewegung hier sozusagen ein Rollback stattgefunden hat. Es wird gefragt nach ursprünglicher Nahrung, nach etwas, was unsere Vorfahren gehabt haben und möglicherweise angepasst, besser in der Art und Weise ist, wie wir heute mit unseren Ressourcen umgehen.
Zu dem Urgetreide kann man eigentlich heute noch essen, das Brot, das daraus gemacht wurde?
Ja, eines der Urgetreide, die in den letzten 30 Jahren wieder zurückgekommen ist, der Dinkel hier im Schwäbischen besonders verankert, hatte eigentlich, man nannte den Dinkel hier gerne Schwabenkorn, Alemannenkorn. Manche sagten auch nur Korn dazu. Es war das Hauptgetreide, was angebaut wurde. Das, was heute in der Bundesrepublik Deutschland die größte Bedeutung hat, Weizen und Roggen. Das war damals hier im schwäbischen Raum, hatte fast keine Bedeutung. Der Dinkel war angepasst. Aber im Beginn des 20. Jahrhunderts wurde der Dinkel von Weizen abgelöst, und bis in die 70er Jahre war der Dinkel fast komplett verdrängt. Das Einzige, was übrig geblieben ist, war Grünkern, nicht reifer Dinkel, der gedarrt wurde, das heißt getrocknet wurde, gerne auch über einem holzgeschürten Feuer, dann gab es so einen rauchigen Geschmack. Also Grünkern gerne in Grünkernbratlingen oder als Suppe eingesetzt, eher etwas, was sozusagen die nostalgischen 68er an ihre damalige Zeit erinnert hat, ursprünglich zu leben. Ja, das war sozusagen etwas, was sich vielleicht nicht heute durchgesetzt hat, aber der Dinkel ist zurückgekehrt. Wir finden fast in allen Bäckereien hier Süddeutschlands Dinkelbrot, Dinkel-Kleingebäck angeboten, und das ist sozusagen etwas, was, wo man sagen kann, diese Getreideform, die fast verloren gegangen ist wieder zurückgekommen und bestimmt heute, weil sie einen guten Namen hat, weil sie auch dieses Attribut hat, ein Urgetreide zu sein, sozusagen auch mit dem Markt.
Eine gewisse Qualität, die sich natürlich auch dahinter verbirgt.
Auf jeden Fall, da ist auch eine Qualität. Es ist aber auch sozusagen ein nostalgischer Gedanke. Das haben unsere Vorfahren gegessen, das ist ursprünglich gewesen. Das, was die Ökolandwirte auch interessiert hat. Dinkel ist ein Getreide, das muss ich, da habe ich weniger Einsatz von Pestiziden, von also der Form, dass ich dieses Getreide schützen muss, weil man spricht von einem Spelzgetreide. Um das Korn ist nochmal eine besondere Hülle, die es schützt. Ist auch ein bisschen schwieriger herauszuholen, aber dadurch brauche ich sozusagen nicht den massiven Einsatz von Fungiziden und Insektiziden. Das Getreide wird geschützt, hat einen geringeren Ertrag als Weizen, aber im Grunde genommen das, was wir uns heute ja fragen, wie können wir auch nachhaltig leben? Beim Dinkel können wir hier sagen, ja, wir können weniger Einsatz, Betriebsmitteleinsatz einsetzen, um sozusagen ein hochwertiges Nahrungsmittel zu erzeugen.
Für die gesamte Menschheit.
Ja, der Dinkel ist mehr im Württembergischen, im Schwäbischen verankert, in der Schweiz. Ob die gesamte Menschheit am Dinkel genesen wird, das glaube ich nicht. Aber er zeigt uns einen Weg, wie wir mit angepassten Getreidearten besser umgehen können und vielleicht uns auch wieder, das ist ja die Aufgabe des Museums der Brotkultur, uns mit Nahrung auseinandersetzen und sagen, wie gehen wir mit Mutter Erde um? Wie gehen wir mit der Natur um? Das ist einer der Hauptansprüche.
Gibt es denn Vorschläge vom Museum der Brotkultur, um gerade ja die Weltbevölkerung satt zu bekommen? Gerade mit, keine Ahnung, irgendwelchen bestimmten Sorten oder ja?
Ja, es wär schön, wenn wir sowas entwickeln würden. Wobei die Stiftung, die Eiseln-Stiftung, die dieses Museum unterstützt, die dieses Museum komplett trägt, hatte bis Anfang dieses Jahres auch die Aufgabe, Forschungsarbeiten zur Verbesserung der Welternährung zu unterstützen. Nachdem der Stifter, Herr Dr. Eiseln, im letzten Jahr gestorben ist, hat er eine zweite Stiftung auf den Plan gerufen, die diese Forschungsarbeiten jetzt noch massiver unterstützen lässt. Die Eiseln-Stiftung hat diese Aufgabe einer zweiten Stiftung, die hier in Ulm sitzt, übergeben. Und die macht das, dass wir eben Forschungsarbeiten, die besonders interessant erscheinen, um hier neue Sorten, neue Anbautechniken, neue Möglichkeiten im Bereich von Entwicklungsländern einzusetzen in der Landwirtschaft, um hier den Hunger wenigstens anzugehen und zu sagen, wir müssen Alternativen bieten für die Menschen dort.
Das ist auch in gewissem Maße in unserer Verantwortung. Das nächste Stück ist von Just Jack und heißt Stars in Their Eyes. Was passiert denn so übers Jahr im Museum der Brotkultur?
Ja, wir haben ganz unterschiedliche Angebote. Neben dem, dass die Besucher natürlich unsere Dauerausstellung sehen wollen, auch wenn ich vorhin gesagt habe, das ist manchmal, weil sie sich fragen, kurioserweise, was kann man denn in so einem Brotmuseum eigentlich sehen, ist es, dass wir die Sonderausstellungen anbieten, wo wir 3 bis 4 im Jahr haben. Und zusätzlich bieten wir dann Backaktionen an. Kinder kommen gerne zu uns ins Haus, nicht nur, weil wir ein spezielles Führungsprogramm haben, sondern weil sie auch zu speziellen Zeitpunkten Backaktionen haben. Wir haben ein Frühlingsbacken, ein Osterbacken. Wir haben dann im Sommer verschiedene Backaktionen, auch passend immer zu unseren Sonderausstellungen. Und dann im Herbst ein Herbstbacken. Für Erwachsene haben wir ein Springerle abformen, ein besonderes Gebäck hier im süddeutschen Raum. Und dann haben wir natürlich unsere Weihnachtsbackaktionen,
die wir zu Weihnachten kommen. Ja. Und neben den Backaktionen gibt es noch weitere Aktionen, die vom Museum der Brotkultur angeboten werden?
Ja, wir haben dieses Jahr am Wochenende des offenen Denkmals, an dem Sonntag haben wir unseren Salzstadel geöffnet, haben ein schönes Fest gehabt, aber wir bespielen ja nur bis zum ersten Dachgeschoss das Haus, aber darüber sind nochmal 3 Dachgeschosse. Wir haben am Tag des offenen Denkmals das aufgemacht. Die Leute konnten bis in den 7. Stock unseres Hauses gehen. Unten haben wir ein Fest organisiert mit lauter kulinarischen Angeboten aus der Region. Allgäuer Käse, Wein, Brot, alles das, was eben sozusagen man erwartet, um ein gutes Feschbar vor dem Salzstadel einnehmen zu können. Kurz vor Weihnachten machen wir immer einen speziellen Markt, einen sogenannten Modelmarkt, wo wir Experten aus dem Bereich der Model einladen, also geschnitzte Negative, mit denen dann Springerle abgeformt werden, ein spezielles Brauchtumsgebäck. Es ist eher etwas, würde ich behaupten, so ab 50 aufwärts. Aber da gibt's sozusagen eine Szene, die sich sehr intensiv mit diesem Thema auseinandersetzt, weil es eben auch eine Tradition ist, dieses eigene Gebäck, dieses sehr spezielle Gebäck selber zu machen, zu formen und mit den Fachleuten. Wir haben Modelschnitzer eingeladen, wir haben ganz unterschiedliche eingeladen, die sich rund um dieses Thema Vergolden von Springerle, andere Techniken, wie man mit diesen Modeln umgehen kann, dann mit diesem Thema auseinandersetzen. Und das ist immer so ein Tag, wo diese Veranstaltung machen wir im ersten Dachgeschoss, wo es relativ stürmisch bei uns zugeht, wo sehr viele hineinkommen zu uns ins Haus.
Es vermittelt sich ja auch einen gewissen Stolz, das zu essen, was man selber kreiert. Wie oft gibt es denn diese Backaktionen im Jahr?
Im Jahr haben wir circa 8 bis 10 Backaktionen, die natürlich immer um die speziellen Feiertage herum sind oder natürlich um das, was dann in den verschiedenen Saisons passiert, also Frühling, Herbst, Winter, manchmal im Sommer dann eben, wenn es zur Sonderausstellung passt.
Wann hat denn das Brotmuseum so offen?
Wir haben täglich offen von 10 bis 17 Uhr. Also wir haben keinen Schließtag, wie das normalerweise bei Museen an einem Montag stattfindet. Dadurch, dass wir eine private Einrichtung sind, haben wir uns gesagt, wir wollen als gemeinnützige Einrichtung, als bürgerschaftliches Engagement, wollen wir nicht irgendwie sagen, jetzt müssen wir zumachen, sondern ähnlich wie das Münster sind wir eine Einrichtung, die jeden Tag geöffnet hat.
Wie kommt man denn hin zum Brotmuseum?
Ja, wir sind mitten in der Ulmer Innenstadt. Wir sind im Salzstadel. Das ist eine der großen Häuser in Ulm, mitten an der Olgastraße. Salzstadel Tiefgarage ist drunter. Also man kann natürlich wunderbar hinmarschieren oder dort direkt parken oder mit den öffentlichen Verkehrsmitteln kommen.
Und die Besucher freuen sich natürlich jedes Mal, im Museum der Brotkultur zu kommen und die Ausstellung zu betrachten.
Ja, wir haben, was das Betrachten der Ausstellung betrifft, setzen wir uns mit moderner Museumspädagogik auseinander. Es ist natürlich eine Sammlung, die sehr breit gefächert ist. Wir merken natürlich, dass die Besucher, die sich mit den Themen auseinandersetzen, so wie wir es darbieten, natürlich Schwierigkeiten haben. Kann man alles über Ägypten und das alte Ägypten und gleichzeitig über das Mittelalter, über Technikgeschichte, Kulturgeschichte, politische Fragen, kann man das alles wissen bis hin in die Neuzeit zur Frage, wie machen wir 9 Milliarden Menschen im Jahr 2050 satt? Das ist natürlich ein hoher Anspruch. Wir haben letztes Jahr begonnen mit einem Audioguide, einer Unterstützung für unsere Besucher, die wir kostenfrei den Besuchern zur Verfügung stellen. Dieser Audioguide hat 50 Punkte im Haus. An diesen Punkten gibt es Zusatzinformationen, Audioinformationen, die dem Besucher es erlauben, einfach mehr von diesen einzelnen Stücken, die wir natürlich gezielt ausgewählt haben, um den Besuchern auch diese Geschichte rund ums Brot und rund um den Hunger näher zu bringen.
Gibt es denn mehrere Versionen, keine Ahnung, für Kinder oder Erwachsene?
Genau, wir haben im letzten Jahr mit einer Erwachsenenversion gestartet, auf Deutsch und auf Englisch, haben dieses Jahr im Sommer nachgelegt, weil wir sagen, ein Drittel unserer Besucher sind junge Besucher. Es ist für die jungen Besucher besonders schwierig, sich mit diesen vielen Themen auseinanderzusetzen. Deswegen haben wir einen Audioguide für Kinder gemacht, auch auf Deutsch und auf Englisch, und hoffen, dass wir noch ein paar Sprachen anhängen können in den nächsten Jahren.
Gibt es ja noch Erwachsene, die sagen, ich möchte lieber den Kinder-Audioguide?
Ja, das ist natürlich so eine typische Situation, dass die Eltern Eltern, wenn sie mit ihren Kindern kommen, sagen, macht es Ihnen was aus, wenn Sie bei mir den Kinder-Audio-Guide einstellen? Es ist dann vielleicht doch einfacher und kann nachher mit meinen Kindern diskutieren, aber manchmal glauben wir, sie wollen es nicht so kompliziert haben.
Den Audioguide wird aber natürlich nicht neben Führung eingesetzt, oder?
Nein, wir haben die 700 Führungen, knapp 700 Führungen im Jahr. Das ist natürlich das, was wir in den letzten Jahren gelernt haben. Die Leute wollen die Sachen auf den Punkt gebracht haben. In einer Stunde wollen sie dieses Thema umrissen haben und genau wissen, hier, ich bekomme jetzt die Informationen serviert. Aber das ist natürlich auch das, was wir überall haben. Wir wollen uns nicht so unbedingt selber damit intensiv auseinandersetzen. Ein Großteil unserer Besucher, die wollen das klar auf den Punkt gebracht haben. Ist ja auch unsere Aufgabe als Institution.
Ja, vielen Dank, dass Sie gekommen sind, Herr Dr. Fandani. Und die nächste Sendung ist Labor Hadea und das war hier die Plattform. Ich bin Heinrich Adamo und morgen ist die nächste Plattform am Donnerstag von 16 bis 17 Uhr.